Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist ja längst nicht mehr so, dass alle Politiker eine Impfpflicht ablehnen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel tut das inzwischen wirklich nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass wir ohne das Ganze auskommen werden. Sonst wird es eine Endlosschleife.
Das Ganze, was er da meinte, das ist die Impfpflicht. Und wir wollen über diese und warum man sie einführen sollte in Deutschland jetzt mit Peter Dabrock sprechen. Er ist Professor für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und er war bis zum Frühjahr des vergangenen Jahres Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Morgen, Herr Dabrock.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Also für Markus Söder ist es eigentlich nicht mehr eine Frage des Obs, sondern nur noch eine Frage des Wanns. Für Sie auch?
Exakt, so ist es. Jeden Tag, den wir verlieren, ist ein Tag, an dem grundlos Menschen sterben. Und die Impfpflicht wird ja erst in 2 Monaten richtig greifen, weil es so lange braucht, bis die Immunisierung greift und deswegen so schnell wie möglich.
Aber was halten Sie zum Beispiel von dem Argument, eine solche generelle Impfpflicht sei ethisch nicht vertretbar, weil man ja damit auch Jüngere zwingt, sich impfen zu lassen, obwohl deren Risiko eines schweren Verlaufs viel geringer ist?
Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von Debatten, die irgendwie im rein theoretischen Raum stattfinden, sondern wir debattieren von Ende November aufwärts in den wirklich schweren Winter hinein. Und wenn wir jetzt schon sehen, wie die Zahlen exponentiell steigen, dann sehen wir, dass das Infektionsgeschehen so dramatisch, so diffus, so weitläufig wird, dass es schwer sein wird, noch so Feindifferenzierungen durchzuführen. Wir müssen jetzt wirklich alles tun und wirklich alle Mittel ergreifen, und genau das ist Verhältnismäßigkeit, damit wir die Pandemie bekämpfen und dass wir auf die Art und Weise wieder versuchen, diese Welle, die noch längst nicht ihren Höhepunkt hat, zu brechen.
Das heißt, wenn jetzt einige immer neue Differenzierungen fordern, zum Beispiel gerade am Wochenende hat Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gesagt, er will eine Impfpflicht für Erwachsene, damit die Kinder nicht wieder von Schulschließungen betroffen sind. Also jeden Tag kommt ja ein neuer Vorschlag, wer sollte und wer dann wieder eine Ausnahme ist, das finden Sie ist nicht zielführend?
Es ist generell nicht zielführend, so fein zu differenzieren bei erwachsenen Menschen. Bei Kindern ist es sicherlich nochmal tatsächlich ein Punkt, der dann auch mit der Wissenschaft, mit den Kinderjugendärzten, aber auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen durchzuführen ist. Aber da auch die Kinder jetzt nicht in diesem extremen Maße betroffen sind, ich sage gleichzeitig, dass sie aber selbstverständlich in diesem von mir genannten Infektionsgeschehen mit drin sind, steht das auf einem anderen Blatt. Aber Eltern, die in dem Sinne Verantwortung tragen, werden vermutlich auch mit allerbestem Gewissen sagen, dass sie ihre Kinder impfen lassen werden. Ich werde das tun.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass längst nicht mehr alle Politiker gegen eine Impfpflicht sind, aber einige halten immer noch daran fest. Ein Beispiel dafür ist der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas von der SPD.
Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten.
Nicht für notwendig müssen wir beide nicht weiter darüber reden, da haben Sie ja klar schon gesagt, das sehen Sie anders. Aber verfassungsrechtlich schwierig, ist das ein Argument?
Also auch das kommt mir so vor, als ob das vor Monaten gesagt worden wäre. Heiko Maas spielt natürlich auf die Verhältnismäßigkeit an, und hier muss man einfach sagen, dass das Argument der Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht greift, und das andere, worauf er anspielt, ist die körperliche Unversehrtheit. Auch da muss man sagen, das, was von einer Minderheit der Gesellschaft durchgeführt wird, wie sie die Mehrheit der Gesellschaft in Geiselhaft nimmt, das gefährdet nicht nur meine Freiheit, das gefährdet die Freiheit von 80% der Bevölkerung. Das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von 80% der Bevölkerung. Und dann muss der Staat einfach eine Güterabwägung durchführen. Und dann muss relativ klar sein, dass die Güter, oder da muss klar sein, gar nicht relativ, da muss klar sein, dass diese Güterabwägung zugunsten der Position kommt, die rational ist, die effektiv ist, die solidarisch ist und die schnell wirkt. Und von daher habe ich überhaupt kein Verständnis, dass man sich immer noch ausrichtet an diesen 20%, 10%, die offensichtlich nicht zu bekommen sind. Die riesige Gefahr, die wir gerade haben, ist, dass die 80% verloren gehen. Das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Das ist die Trägerschicht des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und die zu verlieren, ist in einer solchen Phase, wo die fast alle die Impfpflicht wollen, wirklich sträflich. Und es ist gerade ein kollektives Politikversagen.
Aber diese Restmenge, die es gäbe, wie wollen Sie denn den gegenüber die Impfpflicht durchsetzen? Ich meine, wenn wir eine hätten, gäbe es sicherlich, das glaube ich zumindest, Menschen, die sagen, mein Gott, ja gut, dann mache ich es jetzt. Wenn ich jetzt muss, ich gebe auf, ich mach's. Aber es wird immer einen Rest geben, der es dann immer noch nicht tut. Wie wollen Sie diese Impfpflicht dann durchsetzen?
Naja, viele Politiker haben selbst immer dieses Bild bemüht, Jens Spahn war das unter anderem, die gesagt haben, naja, wir können ja nicht mit Polizeiwagen vorfahren und Sarah Wagenknecht am besten auch noch öffentlich impfen. Das ist natürlich völliger Quatsch, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Staat ein Regelwerk schafft, bei dem diejenigen, die sich gegen den Einsatz für die Gemeinschaft wehren, zur Ordnung gerufen werden können. Also Ordnungsgelder würden reichen. Damit wäre auch klar, dass im Arbeitsrecht die Arbeitgeber eine Möglichkeit haben, nachzufragen, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist. Er hat auch viel leichter der Arbeitgeber die Möglichkeit, entsprechende renitente Personen zu entlassen. Das heißt also, man kippt die Beweislast und das ist, glaube ich, etwas, was man benötigt. Und wenn ich ergänzen darf, als Theologe ist man natürlich eigentlich immer für Versöhnung und man ist immer dafür da, Zwischentöne zu hören. Und in der Ethik will man natürlich auch Luft rausnehmen aus moralisierenden Diskursen. Aber wenn es so um Schädigung und unsolidarisches und irrationales Verhalten einer Minderheit der Gesellschaft gibt, dann hat die Mehrheit auch ein Recht. Denn denken Sie daran, Kinder sind betroffen, Studierende sind betroffen, die ganze Kultur- und Gastrobranche ist betroffen, sich zu wehren und zu sagen, wir müssen hier tatsächlich dafür sorgen, dass wieder für den ganz, ganz großen, vernünftigen Teil der Gesellschaft wieder normaleres Leben möglich ist.
Sie gehören ja auch zu den vielen, Herr Dabruck, die da ihre Meinung auch geändert haben im Laufe der vielen Monate Pandemie und im Laufe der vielen Monate Impfmöglichkeit, die wir schon haben, ja inzwischen. Haben Sie da auch die Menschheit, zumindest den deutschen Teil der Menschheit ganz am Anfang ein bisschen positiver eingeschätzt als jetzt, was die Vernunft angeht, die Freiwilligkeit?
Na, ich habe jedenfalls lange Zeit, genau aus den gerade von mir genannten Gründen der Profession des Ethikers, dafür geworben, tatsächlich auch die Gründe und die Motive vor allen Dingen der anderen Seite in den Blick zu nehmen. Aber bei mir ist das gekippt, das darf ich Ihnen ganz offen sagen, als vor, ich glaube, 3 Wochen oder wann es war, die Forsa-Umfrage durchgekommen ist und rausgekommen ist und dass ungefähr 90% derjenigen, die noch die Impfung verweigern, sagen, wir wollen das auch gar nicht ändern. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir haben jetzt wirklich ein halbes Jahr lang geredet und ich sage auch ausdrücklich, das hätte von der Politik noch viel intensiver getan werden müssen, was zum Beispiel eine Impfkampagne anbetrifft, dass man dann eben sagt, so, jetzt reicht es, jetzt müssen wir wirklich den Schutz der Mehrheitsgesellschaft, die Freiheit und auch den Gesundheitsschutz der Mehrheitsgesellschaft in den Blick nehmen. Und vielleicht wäre es im Übrigen, weil Sie gerade gesagt haben, dass ich auch in Teilen meine Meinung geändert habe, wäre es vielleicht etwas, dass die Politiker anders, als es gestern bei Anne Will passiert ist, nicht immer nur reden, was sie Tolles getan haben und was der politische Gegner falsch gemacht hat, sondern dass man damit anfängt und sagt, an der Stelle habe ich etwas nicht richtig gesehen und da hat der politische Gegner etwas richtig gesehen oder auch bei mir in der Ethik, ich sage eindeutig, ich habe zu einer Phase, als die Zahlen wieder hochgingen, noch daran festgehalten, dass man die Tests nicht mehr umsonst rausgeben soll. Das hat meine Kollegin und meine Vorgängerin Christiane Woben anders gesehen und meine Nachfolgerin Alena Büchs hat schon viel eher als ich gesagt, dass man wieder Masken in der Schule einführen soll. Also vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir sagen, was wir nicht richtig gesehen haben und was wir glauben, was der andere richtig gesehen hat. Und dann kommen wir vielleicht in einem Stil dahin, dass wir jetzt endlich anpacken, dass wir aufhören mit dem Geschwurbel, auch in der Politik vom Wegdrücken wegkommen. Wir sind in einer nationalen Notlage und dass wir endlich es anpacken. Sonst wird, wie Herr Wieler gesagt hat, Weihnachten ganz schlimm. Und Frau Brinkmann gestern noch mal gesagt, wir sind mitten in einer Katastrophe und leider noch relativ am Anfang und nicht am Ende. Und jetzt packen wir es endlich an.
Klare Worte des Ethikers Peter Dabruck hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kassel.